eine jetzt nicht näher definierte große Bank, die sehr bekannt ist in unserer Dentalwelt, die mal einem Zahnarzt, der zu mir kam, gesagt hat, 1000 Euro Marketing zum Starten müssen reichen, du brauchst ein Logo und eine einfache Website, mehr brauchst du nicht. Ich habe den angerufen und gesagt, bitte machen Sie Ihren Job, den können Sie mit Sicherheit, aber lassen Sie das.
Und du kannst als Berater nicht heute morgens einen Metzger, mittags einen Bäcker, nachmittags einen Gastwirt und abends einen Zahnarzt beraten und in allen Bereichen dich wirtschaftlich exakt auskennen. Das geht nicht immer nur um höher, schneller, weiter, sondern es geht auch um die Qualität von Unternehmensentscheidungen. Weil ich denke, das höher, schneller, weiter ist ein endliches Prinzip.
Aber das war nicht schon ein Zahnarzt.
Nein. Ein Dentallaborinhaber.
Aber immerhin.
Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast mit Patrick.
Moin aus dem Bergischen Land. Hallo und meinem lieben Kollegen.
Klaus.
Moin vom Deich. Ja, schön.
Und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung. Aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen bei Punktuell, eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Und ich sage heute nicht, wie sonst, Moin vom Deich. Weil ich bin nicht am Deich. Oder habt ihr einen Zwickau und Deich?
Nein, haben wir nicht. Haben doch einen kleinen Muldedeich, aber nicht mit eurem Deich vergleichbar.
Also Moin vom Muldedeich aus Zwickau. So, und ihr hört, ich bin unterwegs. Ich bin in Zwickau beim lieben Frank Steuer. Und ich werde nur ein einziges Mal diesen kleinen Gag machen, weil alte Journalistenregel, no jokes with names. Aber wenn jemand Frank Steuer heißt, wir kennen uns jetzt so 6-7 Jahre und seit 6-7 Jahren weiß ich, es gibt einen Steuerberater mit Nachnamen Steuer. So, das machen wir einmal jetzt zu Beginn, mein lieber Frank, und dann haken wir das auch ab.
Genau.
Wie oft und bei welcher Gelegenheit erntest du damit Kopfschütteln, glaube ich nicht, hahaha, ist ja wohl ein Witz. Hast du dir den Beruf ausgesucht, weil du so heißt? Kommt vor, oder?
Bei allen, die mich noch nicht kennen, kommt die Frage immer regelmäßig. Aber die mich kennen, die akzeptieren das halt auch so.
Wie es ist. Und so wie ich dich kenne, gehst du da auch sehr humorvoll mit um.
Absolut.
Okay. Frank, dann erzähl doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so zum Einstieg mal ganz kurz. Nämlich für die, die dich nicht kennen und jetzt denken, nee, ist klar, Steuerberater, Steuer.
Ja.
Wer bist du, was machst du und warum?
Ja, ich bin erstmal Diplom-Betriebswirt, habe Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Steuerwesen und Wirtschaftsprüfung. Dann war mein nächster Schritt, erstmal ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln. Dann habe ich meinen Steuerberater gemacht, habe mich dann auch sofort in einer eigenen Kanzlei mit dem Kollegen erstmal niedergelassen. Und wie es so der Zufall wollte, man hört es an meiner Stimme, ich bin jetzt kein gebürtiger Sachse, aber mich hat es dann trotzdem nach Sachsen verschlagen. Warum? Weil ich am Ende meines Studiums war genau zur Wendezeit einfach mal in die neuen Länder gegangen bin, um Menschen kennenzulernen, Land kennenzulernen. Für uns war das damals, ja, man wusste, wo das liegt, aber man kannte relativ wenig. Und mich hat einfach in der Zeit nach der Abgabe meiner Diplomarbeit, hatte ich ein paar Monate Zeit. Und dann bin ich einfach in Richtung Osten gefahren, mit einem Bekannten mitgefahren, der hatte hier weitläufige Kontakte. Und dann habe ich meinem ersten Besprechungstermin meinen ersten Mandanten, der heute noch Mandant ist, der die Mandanten Nummer 1 hat, kennengelernt.
Und aber das war nicht schon ein Zahnarzt.
Nein. Ein Dentallaborinhaber.
Aber immerhin. Und das klingt toll, ne? Also das klingt gerade so wie der Beginn eines Roadmovies, ja? Und dann bin ich gen Osten gefahren. Genau. Und du bist immer noch hier, mit Familie, mit allem drum und dran.
Genau. Und am Anfang war das wirklich so ein bisschen eher, machst mal ein bisschen Aufbauhilfe und guckst dir mal Land und Leute an. Das, was ich aber hier kennengelernt habe, war begeisternd und motivierend und auch, ich sag mal, wirklich eine herzliche Aufnahme, dass ich immer mehr Interesse und Freude daran gefunden habe, mich hier beruflich weiterzuentwickeln. Und am Anfang bin ich noch ganz, ganz viel zwischen den Welten gependelt, weil ich habe in der Nähe von Mainz gewohnt, bin dann immer montags hier rüber und Freitag wieder nach Hause. Aber auch dann, irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt treffen wir eine finale Entscheidung. Und dann habe ich die komplette Family eingesackt und wir sind nach Zwickau gegangen und ich habe diesen Schritt nicht bereut.
Ja, und ich muss sagen, ich bin jetzt ja 2 Tage hier, wir zeichnen auf an diesem 30. Mai und es ist echt ein schönes Fleckchen Erde, muss man sagen. Eine schöne Mischung aus Historie natürlich, aber auch Innovation, Campus, Uni. VW um die Ecke,
genau.
Ja, wo Elektroautos hoffentlich noch sehr lange gebaut werden, finde ich mega spannend. Und du hast es ja eben zum Einstieg schon gesagt, dein Mandant 01, vielleicht heute, keine Ahnung, 0000001, ein Dentallabor, und darüber kennen wir uns auch, über die Dentalwelt, und deshalb reden wir beide heute miteinander, weil ihr sollt heute mal einiges mitnehmen, was Frank und ich so glauben, meinen Wissen, also bei ihm viel Wissen, bei mir viel Glauben, wenn es um das Thema Marketing und Zahlen geht und Marketingbudgets. Das finde ich ja mega spannend, weil ihr wisst ja, wer unsere Podcasts hört. Wir haben da schon oft merkwürdige Erlebnisse mit Zahnärzten gehabt. Vielleicht kannst du die nachher bestätigen. Aber bevor wir dahin kommen, weil du bist ein sehr spannender Mensch mit dem, was du tust, auch gerade in der Dentalwelt, das Thema Steuern. Wir werden auch näher darüber sprechen, dass du ja eigentlich kein Steuerberater bist. Du bist ja Unternehmensberater, Unternehmensentwickler. Das geht ja viel mehr in diese Richtung. Und du hast auch mit dem hier im Podcast sehr bekannten, von mir sehr geschätzten, meinem lieben Freund Jens Petzold und der Pia Querling auch noch Alakai. Das heißt, eine Unternehmens... Was ist das? Beratung? Ist das ein Coaching? Erzähl mal kurz, was ihr da macht.
Also dann komme ich noch mal kurz zum Thema Alakai. Alakai ist im Grunde genommen ein Beratungsunternehmen. Und wir müssen aber immer differenzieren, was ist Coaching, was ist Beratung. Jens und ich, wir haben über 30 Jahre Erfahrung in der dentalen Welt. Und wir arbeiten schon seit, ich geschätzten 22, 23 Jahren.
Jens als Rechtsanwalt.
Und ich, Jens ist Rechtsanwalt, genau, ich als Steuerberater, arbeiten wir an Fällen zusammen. Das Witzige ist, wir haben uns wirklich über Mandate kennengelernt. Und wenn du dann fragst, wer ist denn dein Anwalt und der, und dann umgekehrt die Frage, wer ist denn dein Steuerberater, und dann tauchten unsere Namen immer wieder häufiger auf. Und daraus ist dann irgendwann, eine geschäftliche Beziehung, eine Bekanntschaft, eine Freundschaft geworden und heute eine sehr, sehr langjährige Freundschaft. Und daraus ist auch ein gemeinsames Unternehmen, nämlich die Alakai, entstanden. Mhm. Und in der Alakai machen wir alles das, was nicht Recht und Steuern heißt, aber was unsere Mandanten immer wieder beschäftigt. Und das sind, Randthemen von dem Thema Führung, Selbstführung bis hin Mitarbeiterführung. Und Jens und ich, wir sind da eher diejenigen, die auch die so die Beraterrolle einnehmen, weil ich differenziere immer zwischen Beratung und Coaching. Beratung ist immer sehr inhaltsorientiert, wohingegen das Coaching ja gar nicht inhaltsorientiert ist, sondern es ist eher so in der die Systematik einhalten und den Coachee zu seinen eigenen Erkenntnissen zu bringen. Und da hält der Coach sich in der Regel immer ein Stück weit zurück mit eigenen Meinungen.
Anders als der Berater.
Und das machen nämlich die Berater. Und
die halten sich nicht zurück.
Nein, weil wir wollen ja, genau wie du es eben sagst, wir wollen ja im Grunde genommen Praxen dahin bringen, dass sie neben der rechtlichen Aufstellung und steuerlichen Aufstellung auch von der mentalen Aufstellung der Inhaber gut aufgestellt sind und im Grunde genommen die richtigen unternehmerischen Entscheidungen treffen. Und das geht nicht immer nur um höher, schneller, weiter, sondern es geht auch um die Qualität von Unternehmensentscheidungen. Weil ich denke, das höher, schneller, weiter ist ein endliches Prinzip. Wenn man aber es schafft, Unternehmensführung, Menschenführung oder Selbstführung auch qualitativ zu verbessern, dann bringt das Unternehmen und Menschen deutlich weiter. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich neben der eigenen Steuerberatung und der Rechtsberatung eigentlich noch Alakai ins Leben gerufen haben, weil wir ganz häufig in Mandatsgesprächen merken, dass da ein großer Bedarf ist.
Ja, na gut, das stellen wir ja auch immer wieder fest. Und dann gehen mal ganz liebe Grüße raus an die zwei. Und ich freue mich jetzt schon wieder sehr auf euer nächstes Impulsivseminar
Im
nächsten Jahr.
Im nächsten Jahr,
wieder in Deidesheim.
Nein, nicht Deidesheim. Geisenheim, im Grunde genommen auf Johannisberg und dort in der schönen Weingegend, wo es einmal gute Inspiration, aber auch guten Wein gibt.
Und warum ich jetzt Deidesheim gesagt habe, Frank weiß das, weil das war das Impulsivseminar, an dem wir uns kennengelernt haben.
Genau.
Das war mein erstes Impulsivseminar. Und natürlich, wir waren dieses Jahr im schönen Rheingau, da wo die Riesling-Spätlese mehr oder weniger erfunden wurde. Genau. So, Frank, genug gequatscht. Lass uns reden.
Genau. Ich will noch kurz zu meiner Vita ergänzen, weil wir sind da so ein bisschen abgebogen.
Ja.
Ich habe natürlich dann irgendwann, wie ich das eben so schön gesagt habe, mein erstes Mandat war ein Dentallabor. Wie gesagt, das betreuen wir seit über 30 Jahren. Aus dem Labor ist mittlerweile eine größere Laborkette geworden. Und irgendwann kam der Inhaber und sagte, Mensch, kannst du nicht auch mal so Dinge für meine Kunden lösen oder auch dort mal dich ein bisschen einarbeiten? Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und so sind wir eigentlich zur Zahnmedizin gekommen. Und als wir angefangen haben, da warst du natürlich froh, ob jedes Mandat was kam. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass man nicht in allen Bereichen immer fit sein kann, weil es nützt nicht nur die steuerrechtlichen Kenntnisse zu haben, man muss auch so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Branche kennen. Und insbesondere bei den Freiberuflern ist es ja so, dass das Berufsrecht oft sehr reglementierend ist und man eben nicht das eine oder andere, was im gewerblichen Bereich möglich ist, auch berufsrechtlich so umsetzen kann. Und jedenfalls habe ich mich dann festgestellt, musste ich mehr damit auseinandersetzen und da war eigentlich die nächste Entwicklung, den Fachberater für Gesundheitswesen zu machen. Das ist eine spezielle Weiterbildung für Steuerberater, die im Grunde genommen sich in dem Bereich engagieren und die müssen dann genau die Dinge einfach nochmal neben dem Steuerrecht lernen, sprich man lernt Berufsrecht, man lernt Zulassungsrecht, man lernt was über Qualitätsmanagement in Praxen, man lernt was über die Abläufe in den Praxen und das dient einfach dazu, dass man plötzlich ein ganz anderes Verständnis als Steuerberater für eine zahnärztliche Praxis bekommt oder erwirbt. Das war dann der nächste Schritt. Das habe ich ein paar Jahre nach der Selbstständigkeit dann diese Qualifikation gemacht, seitdem die Fachberatertitel vom Deutschen Steuerberaterverband bereitgestellt wurden. Und im Nachgang, das habe ich mich dann auch nochmal auf deinen Punkt weiter qualifiziert, weil ich einfach da gesehen habe, dass auch in der Branche das Thema Nachfolge elementare Bedeutung bekommt. Und das sieht man ja heute in der aktuellen Zeit auch. Die Boomer möchten langsam aus den Praxen sich verabschieden. Die Anzahl der Nachfrager ist deutlich weniger. Das heißt, auch darüber werden wir heute reden müssen. Denn auch im Abgabeprozess ist für mich im Grunde Marketing ein elementarer Bestandteil, weil die Assets, die wirklich werthaltig sind in der Praxis, die muss ich nach außen tragen, um auch von einem potenziellen Käufer gefunden zu werden. Und da hilft einfach nur ein gutes und vernünftiges Praxismarketing.
Ja, da brauchen wir gar nicht gleich drüber reden. Da machen wir da einfach weiter. Ja, weil du weißt, ich habe ja eben schon bei unserem Vorgespräch gesagt, wir haben zwar schon ein kleines Skript, aber an der Stelle, an der ich sage, schmeiß das weg, schmeißen wir das weg, das machen wir auch. Und ich finde das mega spannend, weil dieses Thema Nachfolge haben wir ja auch, logischerweise. Mhm. Und ich will nur mal sagen, Frank hat eine super moderative Brücke gefunden, weil mein Einstieg in unser Gespräch wäre natürlich gewesen, wie bist du denn dann zu den Zahnärzten gekommen? Das hast du jetzt schön erklärt.
Genau.
Das wissen wir jetzt. Und bevor ich jetzt so meine Fragen loswerde, die ich auf jeden Fall mit dir diskutieren möchte, dann lass uns doch bei diesem Thema Nachfolge kurz bleiben, weil ich stelle das genauso fest, vielleicht aus einer völlig anderen Wahrnehmung, aber wenn heute Zahnärzte zu uns kommen, die älter sind, die erfahren sind, die ihr Geschäft schon lange betreiben, die kommen oft und sagen, wir haben uns bis dato gar nicht um Marketing gekümmert, weil der Laden lief ja, aber jetzt wollen wir in 5 Jahren die Praxis abgeben und jetzt haben mir mehrere schlaue Leute gesagt, es wäre gar nicht blöd, das Thema Marketing professionell aufzusetzen. Vielleicht nur so ein Beispiel, jemand sagte mir, ich verstehe das, wenn so ein junger Zahnarzt jetzt kommt und der guckt sich meine Website an, das Ding will der doch nicht mitkaufen.
Mhm.
Ja, und wenn ich, das ist jetzt dann meine Frage an dich, ist es doch super schlau, schon digitale Assets professionell zeitgemäß aufzubauen, weil ich die als Wert doch mitverkaufen kann.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich sag mal, das eine ist ja schon, wie werde ich denn gefunden als Praxis und wie werde ich wahrgenommen als Praxis? Und ich mache in meiner beruflichen Tätigkeit, gebe ich auch Abgeberseminare bei den Landeszahnärztekammern und gebe da auch meine Erkenntnisse aus Praxisnachfolgen weiter. Und ein Punkt ist immer, dass das Thema Sichtbarkeit. Weil ich sag mal, natürlich gibt es Praxisbörsen, wo man eine Praxis draufstellen kann und dass man veräußerungsbereit ist. Aber wenn wir uns mal den Markt angucken, die richtig guten Praxen, die kommen gar nicht auf eine Börse. da haben sich die Parteien schon vorher gefunden. Also das ist zumindest mal meine Erfahrung. Und wie finden die sich? Die finden sich natürlich einmal, wenn jemand abgabebereit ist, dann spricht er mit seinem Berater oder mit dem Depot oder auch mit seinem Anwalt. Das ja dem irgendwann kommuniziert das schon. Und wenn man dann in diesem Bereich hauptsächlich beruflich tätig ist, kennt man auf der anderen Seite natürlich auch junge niederlassungswillige Bewerber oder man kennt andere Praxen, die gern expandieren möchten und im Grunde genommen
dann auch
einen Standort übernehmen. Und da wird natürlich immer geguckt, wenn man dann mal erstmal in so die Gespräche geht und man mal so den Rahmen absteckt und sagt, was ist denn möglich? Da ist es ganz wichtig, dass die Praxis dann in dem Moment auch wirklich sichtbar ist. Und dazu zählt natürlich einmal ein funktioneller und gut aufgestellter Internetauftritt dazu. Es wird natürlich auch geguckt, wenn es welche gibt, wie sind die Bewertungen über die Praxis? Ja, das ist, muss man davon auch nicht vernachlässigen. Und ein weiterer Aspekt ist auch, müssen wir gucken, viele legen halt den Fokus darauf, eine toll eingerichtete Praxis zu haben und die modernste Technik drin zu haben. Ja, das ist von Bedeutung, keine Frage. Kein junger Käufer kauft nur, alte Geräte, sondern der ist auch daran interessiert, dass die Praxis modern und funktionsfähig ausgestattet ist. Ich vertrete aber die Auffassung, dass im Grunde genommen die wesentlichen Assets sind diejenigen, die eben nicht schnell am Markt beschaffbar sind. Die kann weder ein Depot, weder eine Bank noch irgendjemand liefern, noch nicht mehr Amazon kann die liefern. Und es sind funktionierende Strukturen in einer Praxis und ein Team, was ganz effizient diese funktionierenden Strukturen lebt und einhält und damit die Behandler unterstützt, effizient und erfolgreich zu arbeiten. Und selbst wenn jetzt jemand eine Praxis neu gründet, eine Existenzgründungsfinanzierung beschaffbar. Eine Praxis neu einzurichten, relativ schnell beschaffbar.
Wenn das Geld da ist, geht alles.
Genau, dann reichen da 2-3 Telefonate beim Depot und dann wird sich gekümmert. Ja? Aber wenn dann die spannende Frage kommt, wo kriege ich jetzt das funktionierende Team her, dann kommt in der Regel große Schweigen. Jetzt kann man die natürlich im Wettbewerb von anderen Praxen abwerben, aber ich habe dann nie ein Team. Das ist nicht zusammengewachsen. Und wenn ich jetzt eine Abgeberpraxis habe, dann ist es zunächst erstmal wichtig, dass ich erstmal gucke, wie sind denn meine Strukturen? Muss ich vielleicht an meinen Strukturen auch noch was verändern? Und da kommt auch wieder Marketing rein, weil ein guter Marketingauftritt, also gute Website oder ein guter Social-Media-Auftritt, lockt ja auch den einen oder anderen guten Bewerber an.
Ja, und vor allem, Frank, ich kann ja auch zeigen, wenn ich eine gute Karriereseite habe, ich habe vielleicht sogar eine Azubi-Seite, dann zeige ich ja meinem potenziellen möglichen Nachfolger, dass ich mich da gekümmert habe und dass ich weiß, dass das wichtig ist.
Ne? Ja.
Und baue für ihn ja da schon vor.
Genau. Und das ist ein Bereich, wo ich sagen kann, das sind Marketingmaßnahmen, die führen nicht unmittelbar zu mehr Umsatz, aber es sind aus meiner Sicht in dem Punkto Nachfolge von elementarer Bedeutung. Das heißt, gute und Sichtbarkeit, Transparenz ein bisschen über die Praxisstrukturen, weil die jungen Leute, die kaufen sich, die wollen auch nicht, wenn sie in die Niederlassung gehen, die wollen jetzt nicht alles komplett neu aufbauen oder neu strukturieren, sondern sie wollen in eine funktionierende Struktur einsteigen und die kaufen sich keine 60-Stunden-Woche, sondern die kaufen sich eher hier etwas, wo man im Grunde genommen mit einer normalen Arbeitszeit hinkommt. Und wenn man jeder, der mal eine Existenzgründung hinter sich gebracht hat, weiß, wenn ich alles erstmal neu aufbauen und strukturieren muss, dann komme ich mit 40 Wochenstunden kommt man nicht hin. Und deswegen ist es genau das elementare Ding. Wie mache ich das? Also wenn ich meine Praxis auf die Nachfolge vorbereite, erster Schritt einfach mal die eigenen Strukturen beleuchten und gucken, was sind eigentlich unsere eigentlichen immateriellen Assets, die wir dort haben, die auch ein bisschen nach vorne bringen und dokumentieren. Und der weitere Punkt ist dann im Grunde genommen auch sichtbar sein im Markt, damit ich auch gefunden werde, weil in dem Moment, wo ich eine Empfehlung sage, du, ich habe da eine tolle Praxis, die ist in ein Jahr oder 2 Jahren abzugeben, ich habe gehört, du willst dich da noch ein bisschen erweitern, guck mal dahin, dann ist die zweite Frage, ja, wer ist das denn? Im Vorfeld habe ich das natürlich mit dem Mandanten abgeklärt und wenn der dann nach Hause geht und findet keinen vernünftigen Auftritt, oder dann ist das schon, ich sag mal so, das erste Fragezeichen an der.
Und was sagst du denn, wenn jetzt jemand sagt, ich habe das hier alles, guck mal, ich habe eine tolle Website, Internetauftritt, es funktioniert, ich bin auch bekannt geworden durch das Marketing und das will ich jetzt aber auch als Wert mit reinnehmen in die Praxisveräußerung. Kann man den überhaupt beziffern? Weil ich kann ja nicht sagen, guck mal, ich habe für die Website irgendwann 30.000 Euro bezahlt, ich verkaufe die für 35.000 Euro weiter.
Nein. So funktioniert das nicht, weil ich sag mal, wenn man sich anschaut, es gibt ja in Deutschland spezielle Gutachter für die Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen. Die werden von den IHKs bestellt. Gibt es nur eine begrenzte Anzahl deutschlandweit. Davon kennen wir auch einige persönlich. Und diese Gutachter, die haben fast einheitliches Bewertungssystem, was an der modifizierten Ertragswertmethode angelehnt ist. Und dort wird immer geschaut, was habe ich für Vergangenheitserträge und können die Übernehmer das auch in die Zukunft tragen. Und am Ende kommt es immer in der Preisfindung, hängt es davon ab, wie ist denn der Kaufpreis, den der Abgeber aufruft, wie ist der denn aus den künftigen Erträgen finanzierbar? Mhm. Dahinter steckt ja im Grunde genommen der Grundgedanke der modifizierten Ertragswertmethode. Und dann berechne ich ja einmal den Praxisertrag oder den Zukunftsertrag und daraus wird der Goodwill berechnet. Der wird noch etwas abgezinst. Ich will jetzt nicht die ganze Methode erklären. Und dann gibt es noch den Substanzwert dazu. Und Substanzwert, eine gute installierte Website, die wird ja nicht im ersten Jahr abgeschrieben, sondern einen Aufwand gebucht, sondern die wird ja abgeschrieben über 3 bis 5 Jahre. Dann taucht die halt im Substanzwert auf und dann schaut man sich an der Stelle natürlich an, wie steht die noch zu Buche und welchen wirklichen tatsächlichen Wert hat die denn? Aber im Kern wird das überwiegende Anteil wird durch die Erträge der Praxis bestimmt.
Ich kann ja Sichtbarkeit, kann ich ja nicht umwandeln in irgendwelche Euros.
Eine gute Sichtbarkeit und eine gelebte Praxisstrategie und eine gute Praxisorganisation, gelebt vom Team, ja, die schlägt sich immer in guten Erträgen wieder.
Und ist es damit quasi mitfinanziert?
Mitfinanziert. Und auf der anderen Seite habe ich dann, wenn ich gute durchschnittliche Erträge erziele, habe ich natürlich auch einen höheren Ertragswert. Also es geht in der Bewertung mit ein, aber es geht nicht als Einzelbewertungsposition rein, sondern es geht in der Gesamtbetrachtung mit ein.
Spannend. Also wenn ihr euch um dieses Thema mal kümmern möchtet, dann wisst ihr jetzt auch, mit wem ihr drüber sprecht, damit ihr den optimalen Preis für die neue Praxis, vielleicht zahlen müsst oder einen tollen für eure alte bekommt oder wie auch immer. So, Frank, jetzt habe ich mal eine Frage. Du bist aber Steuerberater, steht auf deinem Schild.
Genau.
Zu uns kommen auch Steuerberater. Immer mal wieder, meistens im Schlepptau von Praxen. Nicht, dass wir persönlich Kontakt mit denen haben, aber der Zahnarzt, die Zahnärztin, auch Gründer, spielt gar keine Rolle. Sagen wir, ja, ich habe einen Steuerberater, in Klammern Finanzberater. Das haben die alles, aber die haben kein Marketingbudget. Die wollen Patienten, die wollen Dinge tun, die wollen in den Markt. Sie haben alles, sie haben, keine Ahnung, schon 80.000 Euro für DVT und Scanner ausgegeben, alles ist da und haben kein Marketingbudget. Warum ist das so?
Ja, ich kann jetzt nur mutmaßen, weil ich ja die
Beratung... Lass uns gemeinsam mutmaßen.
Ja, weil ich kenne ja nicht die Beratungshintergründe, warum da jetzt ein Marketingbudget vorhanden ist oder eben keins. Ne? Natürlich willst du immer gucken, dass dein Mandant, wenn du als Berater dort aktiv bist, keine Ausgaben tätigt, die keine Wirkung haben. Und Marketingaufwendung sagt man ja so nach, in Anführungsstrichen, dass 50% Unsinn sind und 50% sinnig, man weiß nur nicht welche. Ja? So, das ist ja so ein Mythos, der über den Marketingaufwendungen steht. Ne?
Ja, wobei, Frank, lass mich kurz reingrätschen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ja aus der Vergangenheit entstanden, aus einer Zeit, wo Marketing nicht messbar war in der Form, wie wir es heute machen können.
Das ist korrekt.
Und wissen wir ja alle, gerade im Online-Marketing können wir viele Dinge messen. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich sage das unseren Neukundenpraxen ja auch. Wir beginnen immer mit einer Blackbox. Mhm. Wir stecken etwas rein, von dem wir nicht wissen, was kommt raus. Was wir wissen, ist, wie wir es tun.
Ja.
Aber ob das Budget, die Maßnahmen, alles das genauso funktioniert wie in den Praxen, die wir bislang betreut haben, wissen wir nicht. Heißt aber für den Zahnarzt, die Zahnärztin, ich muss es tun, weil sonst weiß ich es nicht.
So ist es, genau. Aber deswegen sage ich mal, kann ein Hintergrund sein, dass ein Kollege sagt, na pass mal auf, deine Kosten sind zu hoch. Was hat das Marketing gebracht? Weiß ich nicht. Ja, dann streich mal den mal weg. Also, ne? So. Das ist aber... Ich sag mal, ich mute mir ja auch nicht an, dass ich jetzt selber große Marketingerfahrungen habe. Man hat aus einer eigenen Kanzlei ein paar Marketingerfahrungen, wo man sagt, okay, da habe ich die Maßnahme gemacht mit der Wirkung, da habe ich die Maßnahme mit jener Wirkung gemacht. Da haben wir so ein bisschen Erfahrung, aber wir sind ja keine Marketing-Experten im klassischen Sinne. Wir sind Betriebswirtschaftler, wir gucken nach Erträgen, wir gucken nach Kosten und wir gucken auch, wo ist dann im Grunde genommen, wie man so schön sagt, der Return of Investment, und der ist im Marketing halt schwer messbar, ja, ne? Ja, oder schwerer messbar.
Schwerer als vielleicht in anderen
genau. Dingen. Genau. Ja. Und deswegen kann es durchaus sein, dass ihr auf Praxen trefft, die das überhaupt nicht in der Planung haben. Ich habe da eine andere Herangehensweise, weil ich ja eben gesagt habe, es gibt eine ganze Menge Assets in der Praxis und ich muss immer gucken, in welchem Stadium bewege ich mich jetzt. Bin ich jetzt als junge Praxis unterwegs und versuche, mich zu positionieren im Markt? Also es geht nicht um unbedingt mehr Patienten, weil ich glaube, das kann nicht immer das Ziel des Marketings sein. Das wäre genau das Prinzip höher, schneller, weiter.
Es ist, bei Neugründungen ist es häufig natürlich mal was anderes, aber gerade bei etablierten Praxen haben wir das selten.
Genau. So, und ist genauso wie ich, sag mal, ich blicke jetzt hier auf meine Existenzgründung zurück. In den 90ern war ich um jeden Mandanten froh, der kam, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es doch eine Spezialisierung besser ist. Somit kam ja auch die Spezialisierung auf Dentallabor und Zahnärzte, weil ich dann plötzlich viel zielgerichteter beraten konnte. Nämlich in dem Punkt, ich habe verstanden, wie es in den Praxen läuft. Ich kenne die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ich kenne die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen und plötzlich waren wir ganz anders prädestiniert, Mandate zu beraten. Und es ging auch mit einer gewissen Leichtigkeit einher. Damit bist du als Berater viel effizienter und wirkungsvoller, weil du dich in der Branche ein bisschen auskennst. Und du kannst als Berater nicht heute morgens einen Metzger, mittags einen Bäcker, nachmittags einen Gastwirt und abends einen Zahnarzt beraten und in allen Bereichen dich wirtschaftlich exakt auskennen. Mhm. Also die Zeit hätten wir gar nicht, uns so intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen. Deswegen war für uns das Thema Spezialisierung wichtig. Wie haben wir es geschafft? Natürlich auch mit Marketingmaßnahmen. Das musst du dem Markt ja mitteilen, dass du...
Das ist der Sinn von Marketingmaßnahmen, genau, so, den Menschen so, zu sagen, hallo, ich bin für dich da.
So, da haben wir natürlich erstmal geguckt, wer sind denn andere im Markt? Und wir haben das zum Teil über Marketingmaßnahmen gemacht. Wir haben es zum Teil über Vortragsangebote gemacht. Wir haben uns zum Teil Netzwerke aufgebaut mit Unternehmen, die vorrangig im dentalen Markt aktiv sind. Angefangen von Herstellern, angefangen von Marketingagenturen, angefangen von Rechtsanwaltskanzleien und so weiter. So ist unser Netzwerk entstanden. Und das zähle ich auch alles mit zu Marketingaufwand dazu, weil es ist ja so, dass wenn du auch dort in Netzwerken dich etablieren willst oder in bestimmten Verbünden etablieren willst, musst du auch sichtbar sein. Sonst hast du auch keine Chance, dort Fuß zu fassen. Jedenfalls ist es so, dass wir dann gesagt haben, okay, die Spezialisierung kann ja dann kommen und dann ist ja auch ein Marketingaufwand plötzlich mit einer ganz anderen Zielrichtung. Und wenn jetzt ein Mandant zu mir kommt und sagt, eigentlich habe ich mal angefangen, habe jetzt eine Generalisten-Zahnarztpraxis übernommen, ich würde mir aber wünschen, dass ich in der Zukunft mehr im KFO-Bereich oder mehr im Implantologie-Bereich tätig sein, dann kann er das natürlich jedem einzelnen Patienten erzählen, aber das wird dann wird er zeitlich.
Der Aufwand wird groß.
Der wird sehr groß. Ne? Oder er plant eine gute angelegte Marketingkampagne. So, und dann fangen wir ja an, ja plötzlich mal über andere Beträge zu reden. Und dann sind wir auch bei dem Thema Marketingbudget.
Bevor du das erzählst, Frank, weil das möchte ich nicht vergessen, das wollte ich gerne ganz kurz nochmal anreißen. Ich habe völliges Verständnis dafür, dass Steuerberater sagen, ich kenne mich mit Marketing gar nicht so aus. Und deshalb will ich auch meinen Zahnarzt da gar nicht großartig reinreden. Dann sollen sie es bitte auch nicht tun. Aber wir bekommen ja den anderen Fall, dass Steuerberater, Finanzberater, meine Lieblingsgeschichte ist eine jetzt nicht näher definierte große Bank, die sehr bekannt ist in unserer Dentalwelt, die mal einem Zahnarzt, der zu mir kam, gesagt hat, hey komm, 1.000 Euro Marketing zum Start müssen reichen. Du brauchst ein Logo und eine einfache Website. Mehr brauchst du nicht. Ich habe den angerufen und gesagt, bitte machen Sie Ihren Job, den können Sie mit Sicherheit, aber lassen Sie das.
Genau, aber das ist so ein Punkt, weil ich tue mir jetzt schwer, das einzuschätzen und zu bewerten. Weil,
es war auch nur eine Geschichte. Wir lassen das auch einfach
mal stehen.
So stehen, weil deshalb reden wir beide ja heute miteinander, weil du weißt sehr gut, wo du sagst, da will ich gar nicht beraten, weil ich das gar nicht kann. Dann sollen sie lieber direkt den Klaus anrufen und vielleicht erzählt er erstmal, was ihr braucht und dann können wir darüber reden, was das kostet. Aber jetzt erzähl mal, wie geht ihr damit um mit dem Thema Budget, Marketingbudget für eure Mandanten?
Also bei uns, wenn wir Mandant kommt und sagt, ich will das ganz gezielt angehen, dann gucken wir uns erstmal im Grunde an, was kann, ist denn aus den normalen Erträgen heraus in der Praxis finanzierbar. Ne? Weil ein Marketingbudget ist immer ein Invest. Ja, das geht zwar nicht ins Anlagevermögen, verschwindet sofort in den Kosten, ist nirgendwo dann groß erfasst.
Das ist ja gut, dann ist weg. Gebt uns euer Geld, das ist weg und wir machen was draus.
Steuerlich gut, ne? Das ist ja ohne Frage. Aber der Hintergrund ist ja, dass ich sagen kann, naja, das muss ein bisschen auch maßgeschneidert sein auf die Praxis und zwar auch auf ihre Ertragssituation. Und wir machen das immer folgendermaßen. Wir wissen ja im Grunde genommen, was der Zahnarzt, ich sag mal, grundsätzlich so zum Lebensunterhalt braucht. Fangen wir mal an, er muss essen, trinken, schlafen, er muss sich kleiden, er muss ein Dach über dem Kopf haben. Also dafür braucht er immer eine feste monatliche Entnahme, wo er sagt, die brauche ich einfach. Dann zahlt er Beiträge ins Versorgungswerk, dann zahlt er Beiträge in die Krankenversicherung, dann macht er noch ein bisschen zusätzliche Altersvorsorge und. Und alle die Positionen, die jetzt genannt haben, sind eigentlich der Bereich der Privateinnahmen aus der Praxis heraus. Warum ist es wichtig? Trotz Marketingbudget hört ja das Leben des Zahnarztes nicht auf und seine Vorsorge auch nicht auf. Also weiß ich, okay, die Kosten müssen erstmal bezahlt sein. Dann gehen wir durch.
Das klingt erstmal nach einer sehr, sehr vernünftigen Herangehensweise.
Ja. So, ja. Dann gehen wir durch und die Kosten einer Zahnarztpraxis sind relativ gut planbar. Weil ich sage, fangen wir mal an mit Finanzierungskosten. In der Regel habe ich bestehende Finanzierungsverträge. In den Finanzierungsverträgen steht die Zinslast für die nächsten 3-5 Jahre durch Zinsbindung fest. Kann ich also die Zinsaufwand relativ schnell kalkulieren. Dasselbe mit Mietverträgen. Ich habe in der Regel langfristige Mietverträge. Da habe ich entweder eine Indexanmietung, Anpassung oder ich habe einen Festmietbetrag, kann ich planen. Und so gehen wir durch jede Kostenposition durch. Auch hin bis zu der Position Marketingaufwand. Und wenn jetzt setzen wir dann das vielleicht von dem Marketingfachmann empfohlene Budget oder das vom Mandanten bereitwillig zur Verfügung gestellte Budget, das ist ja, muss ja nicht immer deckungsgleich sein.
Wäre aber gut.
ja,
nein, Frank, es ist ja immer so eine Diskrepanz. Ne? Es wäre ja gut, weil wir werden ja gefragt, was kostet das Ganze. Ne?
Ja.
So, dann frage ich immer zurück, was kostet ein Auto? Ah, okay, kann man also so nicht sagen. Wenn mir aber dann dein Mandant beispielsweise seine Ziele nennt, er möchte in einer Großstadt mit viel Wettbewerb jetzt beim Thema Zahnimplantate mehr durchstarten, da will er Patienten für gewinnen, bei einer hohen Konkurrenz, dann muss ich ihm ein Budget nennen, wo ich sage, das brauchen wir, damit unsere Maßnahmen erfolgreich sein können. Also wenn es dann nicht deckungsgleich ist, hat er ja wenig Chance, seine Ziele zu erreichen.
Ja, genau, das ist richtig. Aber jedenfalls, wir planen das Budget, was dann durch wen auch immer vereinbart wird, planen wir mir die Kosten mit ein. Und dann habe ich im Grunde genommen die Summe der privaten Ausgaben, die aus der Praxis herausfließen müssen, plus die Summe der Kosten, die in der Praxis anfallen. Und dann habe ich eigentlich den Mindestumsatz, den die Praxis zur Finanzierung dieses Marketingbudgets erzielen muss, definiert. Und den teile ich dann durch die Behandlungsstunden, die in der Praxis zur Verfügung stehen. Ist ja abhängig, wie viel Behandler, wie viel PZR und so weiter. Aber ich habe dann plötzlich eine Größenordnung. Okay, was müssen wir denn so in der Stunde erwirtschaften, damit wir im Grunde uns dieses Marketingbudget leisten können?
Jetzt kommt noch einmal Annette und dann hört ihr Werbung für einen Netzwerkpartner. Dafür bekommen wir Geld und dafür sagen wir Danke.
Mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Klaus, ich habe letztens wieder mit einer Zahnärztin gesprochen, die sich gerade niederlassen will. Und die hatte wieder so eine super schöne große Liste auf dem Tisch. Steuerberater, Finanzierer, Webdesigner, IT-Typ, Rechtsanwalt, einer, der das alles einrichtet. Und natürlich auch uns mit Marketing. Und sie meinte, ich komme nicht mehr hinterher, das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen und zu koordinieren. Und das halt neben ihrem normalen Betrieb als Behandlerin.
Das hören wir ständig, das kennen wir. Und das ist ja auch kein Einzelfall. Die meisten stehen irgendwann genau vor diesem Problem. Du brauchst für alles jemanden. Aber keiner spricht mit dem anderen. Jeder hat seinen eigenen Zeitplan. Und du bist dann derjenige oder diejenige, die den ganzen Laden zusammenhalten soll.
Also haben wir wieder so ein total klassisches Schnittstellenproblem.
Total. Und das Ding ist, Das kostet nicht nur Nerven, das kostet richtig Geld und vor allem Zeit. Und Zeit ist für euch, liebe Medizinerinnen und Mediziner, die härteste Währung, die es gibt.
Und jetzt willst du mir sagen, dass es da was Besseres gibt?
Gibt's tatsächlich. Und zwar ein Netzwerk, das genau dieses Problem löst. Operation Erfolg heißt das. Die haben sich ausschließlich auf Healthcare, also Praxen, spezialisiert und bringen geprüfte Spezialisten zusammen. Für Niederlassungen, Finanzierung, Steuern, Marketing, IT, eigentlich für alles, was du rund um deine Praxis brauchst.
Aber wir sprechen jetzt nicht von so einem klassischen, einfachen Branchenbuch, sondern wirklich von einem Netzwerk, wo zusammengearbeitet wird.
Genau, das ist auch der Punkt. Die Partner sind aufeinander abgestimmt. Du hast einen klaren Prozess, Analyse, Strategie, Umsetzung, laufende Optimierung und das Ganze wird gesteuert. Das heißt, du musst nicht mehr 5 Leute gleichzeitig jonglieren.
Das klingt ja jetzt nach einer richtig großen Nummer. Was zahlt denn die Praxis dafür?
Dafür nichts. Die Beratung und die Vermittlung sind für Praxen komplett kostenlos. 0 Euro. Operation Erfolg finanziert sich über die Partner. Das heißt, deine Zahnärztin bekommt Zugang, Orientierung und geprüfte Expertise ohne finanzielles Risiko.
Okay, das heißt also weniger Chaos, weniger Koordination, die man gar nicht leisten kann und deutlich mehr System und Struktur?
Vor allem System, genau. Mehr Zeit, mehr Geld am Ende, mehr Freiheit und das ist eigentlich auch deren Versprechen. Und ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie viele Praxen an genau diesen Schnittstellen Energie verlieren, dann macht das einfach Sinn. Und wer sich das mal anschauen will, einfach auf operation-erfolg.de gehen. Operation Erfolg ist Teil unseres Partnernetzwerkes. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Das war die Werbung.
Ja, weil sonst muss es ja irgendwo abgeknapst werden. Bei irgendwelchen anderen Kosten oder bei einer privaten Lebensführung. Beides ist nicht sinnig, sondern muss ja im Grunde genommen sagen, dann lasst uns mal darüber nachdenken, wie können wir es auf der Einnahmenseite machen. Und dann empfehle ich immer ein Controlling, weil da braucht man doch nicht mal zwingend die BWA, sondern wenn ich meinen Honorarstundensatz, Zielhonorarstundensatz kenne, dann kann ich ja über auch die Bepreisung von bestimmten außervertraglichen Leistungen in angemessenem Rahmen drüber nachdenken und kann sagen, okay, wenn ich jetzt mehr Kosten habe, weil ich in die Richtung gehe, muss ich diese Kosten ja irgendwo gegenfinanzieren? Also gucke ich das, was honorarseits möglich auch noch machbar ist. Vielleicht hole ich mir da auch noch mal eine externe Beratung mit dran und sage, okay, guck mal, wo haben wir noch ein gewisses Potenzial. So, und damit habe ich schon mal den ersten Schritt der Vorfinanzierung des Marketingbudgets zumindest mal im Blick. Und wenn ich mir dann anschaue, dass ich dort im Bewusstsein habe, was ich denn an Marketingaufwand habe und was ich dafür leisten muss, dass im Grunde genommen das finanzierbar bleibt, führt das erstmal nicht zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung.
Es führt nicht dazu, dass man aus diesem Nichtwissen, was kommt beim Marketing raus, direkt so ein schlechtes Gefühl hat, weil ihr es durch eine gute Planung ja schon mal so finanziert habt, dass es erstmal nicht wehtut, weil Marketingmaßnahmen dauern ja.
Genau, weil die Wirkung der Maßnahme, die kommt ja immer zeitversetzt. Das heißt, es spart mich eben von dem Investment, bis ich dann wirklich, sage ich mal, im Rahmen meiner Spezialisierung die Zielkunden oder die Zielpatienten, die ich haben möchte, erreicht habe und die kommen und bereit sind, für diese spezielle Behandlung den gewissen Betrag zu entrichten. Ja? Das passiert ja nicht mit der Schaltung der ersten Maßnahme. Das ist ja ein Ergebnis, was nach der 20. oder 30. Maßnahme im Grunde genommen erst kommt. Weil es muss nachhaltig sein an der Stelle. Also Marketing muss da nachhaltig sein. Und deshalb sehe ich das so, dass man dann im Kern ein bisschen Atem auch braucht. Und es ist mal ganz gut, wenn man schon in den laufenden Kosten, in der Kalkulation, in seinen Überlegungen schon diese Aufwendungen auch mit berücksichtigt hat. Und warum auch mit berücksichtigt hat. Auch wir beide wissen nicht, 100% Wirksamkeit in dem Marketing aufwerten, werden wir nicht haben. Das wäre ein absoluter Glücksfall.
Nein.
Wir werden Streuverluste. Es werden Streuverluste da sein.
Und es wird Perioden geben, wo es mal so ist, mal so.
Genau.
Ne? Was auch schwankt.
Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon mal meine Streuverluste in den Jahren im Grunde genommen finanziert, wo sie auch entstanden sind, wo ich sagen kann. Und deswegen sage ich immer, wirklich, wenn ich jetzt so ein größeres Marketingbudget einplanen will, lass uns mal eben, lass uns mal eben über die Kostenstruktur gucken. Dann gucken wir einfach, was muss denn auf der Einnahmenseite passieren, damit du dir das leisten kannst. Und es gibt aber auch Situationen, wo wir sagen, pass auf, das Budget ist dann ein bisschen mehr, als du dir leisten kannst. Jetzt musst du entscheiden, an welcher Stelle du Abstriche machst. Oder wir stacheln das Budget, wir steigen dieses Jahr mit dem Budget 1 ein und passen das im nächsten Jahr auf ein höheres Budget
an. Das ist auch der Sinn, ein sinnvoller Weg, den wir auch meistens gehen. Ja.
Und deswegen ist es, das kann ich aber nie, die Frage kann ich nicht beantworten, wenn ich mir nicht vorher im Grunde um die Kostenstrukturen angeguckt habe. Weil ich muss ihm ja irgendwann meinem Mandanten eine Handlungsempfehlung geben. Ich sage, er sagt, okay, da müssen wir woanders ein bisschen sparen, da müssen wir gucken, wo geht's denn? Ja, bei Miete,
aber dazu musst du die Zahlen gut kennen.
Genau, aber dann ist das Thema, bei Miete und Zinsen geht das schon mal schlecht. Ja. Ne? Bei Mitarbeiter geht das schlecht. Ja, ja, so,
in der heutigen Zeit wäre blöd.
Im Einkauf muss man sagen, da ist nicht der Riesenhebel drin. Also muss ich erstmal die Kostenposition definieren. Ja? Und ganz häufig ist es dann am Ende die Kostenposition Gewinnanteil des Anteilsinhabers. So. Und da muss ich ihm ja vorher sagen, okay, wenn du dich dafür entscheidest, ist ein Investment in die Zukunft, wenn du bereit bist dazu, klar kannst du es dann auch mit Gewinnverzicht finanzieren. Aber man muss mal drüber sprechen.
Ja? Jetzt hast du natürlich einen Fall erzählt, der für euch immer wieder vorkommt, weil es sind gelebte Mandantenstrukturen, es sind Praxen, die lange am Markt sind. Ihr kennt die Zahlen, man weiß genau, was da passiert. Wir haben ja auch andere Zahnärztinnen und Zahnärzte, die zu uns kommen. Gründer, die haben überhaupt keinen Plan, was sie in Zukunft wie verdienen. Und trotzdem müssen wir denen sagen, du musst investieren ins Marketing.
Also bei Gründern ganz klar. Jeder Gründer macht normalerweise, um die Existenzgründung zu bekommen, sollte, empfehlen wir ihm immer einen Businessplan zu machen. Und beim Businessplan gehen wir genauso vor. Wir gucken einfach, was brauchst du am Anfang, Leben, Essen, Trinken, Schlafen, Dach über dem Kopf, Krankenversicherung, Versorgungswerk, alles, was dazugehört. Wir planen die Praxiskosten, müssen wir ja auch planen, weil wir auch wissen müssen, was muss denn, ist denn ein Vorfinanzierungsbedarf für das erste Halbjahr notwendig, bis dass die ersten Abschlusszahlungen der KZV mal kommen. Sonst geht er ja schon in dem ersten Halbjahr liquiditätsmäßig in die Knie. So, und in der Regel liegt ja dann ein Businessplan vor. Und wenn ich dann von Anfang an die Marketingmaßnahmen plane, dann müssen die von Anfang an in den Businessplan hinein. Und der Zahnarzt, der gerade neu gründet, der hat ja vielleicht aus seiner bisherigen Tätigkeit eine Vorstellung, was er in der Stunde erwirtschaften muss. Nur diese Vorstellung, die basiert ja auf dem Praxisumfeld seines bisherigen Arbeitgebers.
Sofern er eins hatte.
Ne? Aber davon gehe ich in der Regel aus, zumindest mal Ausbildungsassistenz oder vielleicht auch noch teilweise im Anstellungsverhältnis als Entlastungsassistenz mit tätig war. Aber wenn er jetzt eine eigene Praxis macht, hat er ja völlig andere Kostenstrukturen, andere Miete, andere Zinsen, ja, andere Personalkosten. Und da ist es ja so, dass ich dann sagen kann, da umso mehr muss er ja wissen, was muss ich denn in der Stunde an Einnahmen generieren, damit mein Business-Konzept auch aufgeht. Okay. Und da legen wir, wenn jetzt zu uns ein Existenzgründer kommt, sagt, ich will eine komplett neue Praxis aufmachen, oder das haben wir auch in Fällen, wo jetzt eine bestehende Praxis kommt, sagt, wir wollen unbedingt einen zweiten Standort machen, dort und dort. Das ist ja genau dieselbe Situation. Ne? Eigentlich auch eine Blackbox, aber wir versuchen da exakt, haben wir spezielle betriebswirtschaftliche Mitarbeiter, die das dann planen, die das nachhalten, die auch einen Soll-Ist-Vergleich dann im Späteren mit der BWA machen. Und wo wir dann sagen, da ist es umso wichtiger, weil der Existenzgründer, der hat in der Regel auch keinen Puffer, auf den er zurückgreifen kann, weil er ja gerade es anfängt. Eine gut etablierte Praxis, die hat ja auch mal ein paar finanzielle Reserven an irgendwo einer Stelle, wo ich sagen kann, die kann auch mal eine vielleicht nicht so erfolgreiche Maßnahme mal eher wegstecken als ein Existenzgründer.
Mhm. Ja? Aber wenn jetzt so ein Existenzgründer beginnt, klar. Der braucht den Businessplan, das kennen wir auch. Der fragt uns auch. Ich muss den Businessplan erstellen. Meine Bank fragt danach, mein Steuerberater, wer auch immer. Wir nennen dann ein Marketingbudget, so wie ich es eben genannt habe. Wir gucken uns ungefähr an, was ist die Region, was sind seine Ziele. Wir haben eigentlich ein fixes Ding und Existenzgründer bekommen auch, sage ich mal, bei uns Zahlungsziele. Da haben die erstmal gar keinen Stress, weil ich das weiß, dass die am Anfang ganz andere Themen haben. Mhm. Und weil die natürlich auch einen Horror davor haben, in Marketing zu investieren und gar nicht zu wissen, was kommt dabei rum. Mhm. Deshalb kriegen viele unsere erste Rechnung nach 4 Monaten. Mhm. So, ne? Das funktioniert auch ganz gut. Aber bei der Höhe des Budgets, bei dem, was sie in den Businessplan reinschreiben, müssen sie uns vertrauen. Weil da gibt es ja keine Kenngrößen. Wir sagen, das brauchen wir, sonst können wir für dich nicht arbeiten. Und nur so geht es aus meiner Sicht.
Genau. Und da ist es so, dann ist es umso wichtiger, dass man da einen vernünftigen Plan hat und auch die Höhe dann entsprechend in Abstimmung mit der Agentur halt festgelegt wird. Und auch dort würde ich immer sagen, wenn der Schluck aus der ersten Flasche im ersten Jahr zu viel ist, dann zweistufig vorgehen und zu sagen, wir fangen aber erstmal an und steigern dann das Marketingbudget Stück für Stück.
Zumal ja auch Marketing nur nachhaltig funktioniert, nur über einen ganz langen Zeitraum. Ne? Also ich vergleiche es immer gerne mit den Paro-Patienten.
Ja.
Wirst du nicht mehr los.
Ja. Nein, aber das ist deswegen halte ich das für einfach wichtig, nicht nur die Ausgabenseite zu sehen, sondern mit dieser betriebswirtschaftlichen Planung, die wir da aufstellen, bringe ich ja die Kosten ins Verhältnis zu gewissen Einnahmen. Mhm. Und wenn dann die Folgewirkung der Marketingmaßnahme greift, dann führt das ja zusätzlich noch zu den Einnahmen, weil wir das ja oben schon im Grunde genommen quer subventioniert haben durch die Stundensatzkalkulation. Und wenn der Praxis es gelingt, die Stundensätze in allen Bereichen durchzusetzen und jetzt kommen plötzlich bessere Patienten oder Patienten, wenn ich sage bessere Patienten, aber Patienten mit einer höheren Affinität für Zahngesundheit Geld auszugeben. Und dann kann das ja die Ertragssituation der Praxis nur nachhaltig verbessern.
Ja, jetzt hätte ich von dir natürlich so einen Satz, nein, ich hätte ihn von dir nicht erwartet, aber ich frage trotzdem nach. Budget für Marketing, das ist eigentlich ganz einfach, irgendwo so zwischen 5% und 8% des Umsatzes, habe ich früher immer gehört, oder 10, oder da wurden so absolute Prozentzahlen irgendwie genannt, habe ich von dir jetzt gar nicht gehört, scheint jetzt kein Weg zu sein, um ein vernünftiges Budget zu gestalten.
Nein, überhaupt nicht, weil ich sag mal, das hängt wirklich ein Stück weit, ich würde das nicht so eine pauschale Aussage machen. Mhm. Ne? Ich kann so eine pauschale Aussage beim Material machen. Ne? Da weiß ich genau, was ist so der durchschnittliche reine Verbrauchsmaterialaufwand für eine Praxis. Und auch selbst da muss man ja immer differenzieren. Wie wird das denn auch im Laufenden verbucht? Es gibt ja auch gewisse Durchlaufmaterialien, beispielsweise Knochenersatzmaterial, Implantate, alles, was ich 1:1 weiterberechne, Laborkosten und so weiter. Wenn man da nur auf die gesamte Materialeinsatz guckt und weiß gar nicht, was unten drunter sich verbirgt, wie dann die reinen Verbrauchsmaterialien sind, wie die Durchlaufmaterialien sind. Wenn ich das nicht im Blick habe, dann gebe ich meinem Mandanten immer einen falschen Rat. Das heißt, im Grunde auch mit der Aufspaltung der Kosten der Buchhaltung fängt schon die erste Analyse an, wo man genau gucken muss, was gebe ich denn für was aus? Und nur dann kann ich auch, was du ja ansprichst, ist ja ein Benchmarking. Wie viel geben denn andere im Schnitt aus und wie viel gebe ich aus? Bin ich überdimensioniert in der Ausgabe oder bin ich unterdimensioniert in der Ausgabe? Aber ich würde nie sagen, so und so viel Prozent vom Umsatz musst du da reinpacken, sondern wir müssen immer gucken, ganz klare Analyse, wo steht die Praxis? Und wo will sie hin? Und der zweite Schritt ist, erst dann kann ich ja bestimmen, ob 3% viel oder wenig sind.
Ja, eben, das meine ich ja. Solche pauschalen Dinge funktionieren nicht.
Nein, würde ich als Betriebswirt sagen, nee, geht nicht. Erstmal Bestandsanalyse, Aufnahme, Zieldefinition, sagen, okay, wo wollt ihr denn hin, was wollt ihr machen, was steht in diesem Jahr an, was steht im nächsten Jahr an, was steht im übernächsten Jahr an und dann, wir machen die Planung ja immer nur in Jahresscheibe und das, so bin ich ja bei dem Stufenmodell, dass ich sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein Gesamtbudget brauche für die nächsten 3 Jahre von 30.000 oder von 50.000, was ja keine eine gängige Größenordnung sein kann, da muss ich halt gucken, wie kann ich die in welchem Zeitraum denn in meine Kostenkalkulation mit reinnehmen und wie kann ich die auch durch entsprechende Einnahmen gegenfinanzieren? Und da hilft nur eine betriebswirtschaftliche Planung.
Absolut. Und vor allem dann eben auch den Steuerberater, der dir sagt, du hast Puffer, du brauchst Puffer, weil das erleben wir ja auch. Dann wird Budget geplant, das läuft durch, das funktioniert wunderbar. 3 Wochen später ruft der Zahnarzt an und sagt, 2 meiner Mädels haben gekündigt, wir müssen jetzt Personal machen, wir müssen Recruiting machen, wir müssen auf einmal deutlich mehr Gas geben und wenn dann keine Kohle dafür da ist, wird es schwierig.
Und dann sind wir bei dem Thema, was ist eine gewisse Grundausstattung? Mhm. Und die gewisse Grundausstattung ist eine gute Sichtbarkeit für Patienten und potenzielle Mitarbeiter und dann sind wir immer schon im Kern bei einer guten Website.
Das ist, Frank hat gerade gesagt, macht von Anfang an immer geiles Marketing. Sehr gut. Frank, danke erstmal fürs Marketing, für den Aspekt. Zum Schluss, natürlich werde ich dich hier nicht vom Mikro lassen, ohne zu fragen, wenn du heute mit Zahnärzten zu tun hast und Zahnärztinnen, als Betriebswirt, als Zahnmensch, als Steuerberater, was sind denn so die Dinge, die dir immer wieder und jeden Tag begegnen, wo du auch sagst, ach Leute, bitte, dann müsst ihr doch langsam wissen, dass man das nicht macht, falls es das gibt.
Die gibt es. Das, was ich sag mal, was mich stellenweise ein bisschen nervt, also ohne das jetzt persönlich in die eine oder andere Richtung zu sagen, ist, dass in Social Media Kanälen über Steuertipps geredet wird, die manchmal hanebüchen sind. Ja? Und es gibt auch Empfehlungen, die einfach in der Gesundheitsbranche nicht gehen, die berufsrechtlich ein absolutes No-Go sind.
Haben wir ja auch.
So, und dort ist es so, du hörst die Empfehlung immer wieder und es kommt auch regelmäßig vor, dass ich Anrufe kriege, ich habe das und das gehört, warum machen wir das nicht bei mir?
Hast du da mal ein klassisches Beispiel?
Ja, ich sag mal, das ist das eine ist im Grunde genommen, das trifft jetzt nicht die breite Masse, aber eine Holdingstruktur über eine MVZ GmbH zu setzen. Da gibt es Ansätze, wo man sagen kann, es soll sogar auch Zulassungsausschüsse geben, die mittlerweile das durchwinken wollen. Ich halte das aber für sehr gefährlich, weil berufsrechtlich ist die Gesellschafterstruktur eines medizinischen Versorgungszentrums ganz klar in 95 SG 5 definiert und da steht keine Holding drin. Und es wird immer wieder propagiert. Natürlich in der gewerblichen Wirtschaft, in der Industrie finden wir das, aber die haben keine berufsrechtlichen Beschränkungen. Und das, was da auch gesagt wird, ist nicht falsch. Es ist nur nicht in Gesundheitsbranche umsetzbar. Ja, so. Und das muss man halt, das unterscheidet halt den Steuerberater, der sich in der Branche auskennt, zu den Steuerberatern, die diese Erfahrungen natürlich in anderen Bereichen machen und sich mit dem Berufsrecht nicht so auskennen und dann entsprechende Empfehlungen geben. Und ich hatte neulich eine Fortbildung und mittlerweile sage ich immer Vorsicht vor diesen, sage ich mal, Online-Steuertipps. Da hatte ein Betriebsprüfer, wir suchen ja auch regelmäßig Fortbildung und da ging es auch um Umwandlung, Umstrukturierung von Unternehmen. Und dann hatte der Referent, also ein hochrangiger Betriebsprüfer in der Finanzverwaltung, der hatte den Fall und der hat genau einen Fall einer Zahnärztin erzählt, die in Abstimmung mit ihrem Steuerberater, denn diese Regelung anscheinend nicht kannte, eine Holdingstruktur gemacht hatte, die GmbH, die Praxis in der GmbH, also erstmal in der GmbH eingebracht und dann noch eine Holding oben drüber gesetzt, hatten auch nicht im Blick, dass da noch ein Grundstück in der Praxis drin war. Jedenfalls sind sie erst rein, ohne große Beratung. Dann hat natürlich die Abrechnungsstellen haben natürlich gesagt, das geht gar nicht, wir haben gar keine Zulassung, wir zahlen dann die Honorare nicht mehr aus. Ne? Mhm. Also musste die ganze Kiste wieder rückabgewickelt werden. Und dieser eine Fall, die hatte sich nur in dem Fall von so einer Empfehlung leiten lassen, hat das dann umgesetzt. Dieser eine Fall hat zur vierfachen Steuerbelastung geführt, durch rein und wieder raus. Und das war der Musterfall, wo der einen ganzen Tag drüber referiert hat, was alles schief gehen kann.
Okay. So. Ja, also
und das ist für mich so das Beispiel, wo ich sagen kann, wer Dinge steuerlich strukturieren möchte, das ist auch nachvollziehbar, der soll bitte zu jemandem gehen, der im Grunde genommen sich einmal mit der Branche auskennt und mit den steuerlichen Vorschriften, weil in der Freiberuflichkeit haben wir ganz, ganz enge berufsrechtliche Begrenzungen und es geht halt nicht alles, was sonst in der gewerblichen Wirtschaft geht. Und deswegen, liebe Zuhörer, wenn ihr solche Themen habt, lasst euch da nicht von den Internet-Gurus beeinflussen. Ich will hier keinen Namen nennen, aber dann einfach zu sagen, lasst das nochmal wirklich versiert prüfen und sprecht da mit Beratern, die sich in dem Fachbereich wirklich auskennen.
Selten hat jemand, der bei mir zu Gast war, eigentlich mein Schlusswort gesprochen, indem er gesagt hat, liebe Zuhörerin, merkt euch das. Ich kann das gerne nur vertiefen. Holt euch Menschen an eure Seite, die sich mit dem auskennen, was ihr tut und geht davon aus, dass sie sich mit dem auskennen, was sie tun. Ja? Frank, wir können über ganz viele Themen reden, das weiß ich, aber das werden wir mal auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, weil sonst werden wir sehr wahrscheinlich die längste Podcast-Folge von Punktuell aller Zeiten machen. Heute wollten wir über das Marketing reden. Du hast am Ende nochmal einen schönen Satz gesagt und mit einem schönen Beispiel nochmal klar gemacht, dass man mit Menschen zusammenarbeiten sollte. A, denen man vertraut und dass man weiß, die kennen sich in meinem Job aus. Vielen Dank dafür.
Auch vielen Dank von meiner Seite.
Danke, ja. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.
Wir sagen Danke bei Annette Hardinghaus für die stimmliche Begleitung, bei Sascha Wilhelm für die Produktion und bei dir. Danke fürs Reinhören.